Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film und Fressen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir einen Film, der uns die Frage stellt: Wie weit würdest du für ein gutes Stück Fleisch gehen? Sehr, sehr weit, wie sich herausstellt. Wir sprechen über den französischen Kultfilm Delikatessen von 1991. Und natürlich an meiner Seite, nicht verspeist, ist natürlich heute wieder mit dabei Dr. Daniel Kofal, unser Ernährungssoziologe und heute, wie ich finde, tja, so ein bisschen auch der Moralapostel des Magens. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, mein geliebter Co-Moderator und wahrscheinlich der heute schwarzhumorigste Genussexperte Deutschlands. Ich bin ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast, was hier für Delikatessen auf die Teller oder zumindest über die Theke gehen.
Ja, Delikatessen. Der Titel spricht ja eigentlich Bände und man denkt, was wird da wohl auf dem Teller landen? Ich glaube, bevor wir direkt einsteigen, könnt ihr eine Zusammenfassung für alle die, die diesen Film nicht kennen, aber kennen sollten, sicherlich helfen. Also, stellt euch eine postapokalyptische Welt vor, in der Essen so knapp ist, dass sogar Mais als Währung dient. In dieser tristen Welt gibt es ein Mietshaus. Das hat einen entscheidenden Vorteil, zumindest für alle die, die dort wohnen, eine Metzgerei im Erdgeschoss. Und der Metzger Clapé ist ein angesehener Mann, denn er hat immer Fleisch. Das Problem ist nur, seine Hausmeister haben eine extrem kurze Lebenserwartung. Jetzt könnte man natürlich schon denken, um was es da geht. Und ja, man kriegt es natürlich auch relativ schnell mit. Und der neueste Kandidat für den Posten, für diesen Hausmeisterposten, tja, und natürlich auch für den Fleischwolf, ist Louison, ein ehemaliger Clown. Doch dann passiert, was immer passiert, zumindest oft in französischen Filmen, muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn die Liebe ins Spiel kommt. Die kurzsichtige Tochter des Metzgers Julie verliebt sich in den Clown und plötzlich steht sie vor der Frage, Liebe oder Lendenbraten. Kurz gesagt, es ist irgendwie auch eine Komödie, aber sehr, sehr schwarz und natürlich mit jede Menge, man denkt es sich schon, Kannibalen. Was kann denn da noch schiefgehen, Daniel?
Es geht auf jeden Fall drunter und drüber, lieber Johannes. Ich denke, wir werden einiges finden, was schief geht. Es kommt doch mehr zu Missgeschicken. Und vielleicht auch etwas, was schief geht, was die Fokussierung auf dieses bestimmte Lebensmittel gilt, das da ja dann von den Hausbewohnern oberirdisch präferiert wird. Johannes, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, diesen Film hier auszuwählen? Also ich bin ja von dir ansonsten eigentlich mehr die Filme gewohnt, die die schönen Seiten des Lebens betonen. Ja, und jetzt haben wir hier auf einmal einen, der, ja, du hast gesagt, das ist eine Komödie, aber eine wirklich düstere von der Grundstimmung her.
Ja, sowas Apokalyptisches, die apokalyptischen Reiter, vielleicht liegt das auch daran, an meinem Vornamen, Johannes der Apostel, ne? Aber nein, Spaß beiseite. Ich fand es mal spannend, nachdem wir uns ja schon in einem anderen Film des Kannibalismus entsprechend beschäftigt haben, fand ich das natürlich jetzt auch nochmal gut. Und es gibt ja neben diesen Delikatessen, das Original, französische Original, würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt's ja auch noch dänische Delikatessen. Er spielt in einem ähnlichen Setting, aber dann halt nochmal im skandinavischen Raum. Und ich dachte, das ist ein Film, den habe ich tatsächlich wirklich vor vielen, vielen Jahren gesehen. Habe ihn ja sehr unterhaltsam in einer gewissen Art und Weise angesehen, weil da vieles einfach mitspielt. Und du hast es ja gesagt, Oberfläche. Da geht's auch in dieser apokalyptischen Welt auch nachher in die Unterwelt. Und ich habe ihn auch aus diesem Grund ausgewählt, weil ich finde, er ist auch irgendwo passend für die aktuelle Zeit. Wie gehen wir mit der fleischlichen Ernährung um und wie sieht es denn mit den Veganern aus? Und ja, im Verlaufe des Films merkt man ja da schon, da gibt es einige militante Menschen, die unterirdisch leben und die sind eigentlich, sagen wir vegetarisch, aber eigentlich vegan unterwegs. Und das war so mit ein Grund, um einfach mal zu sagen, ja, das ist ein Film von 91, da hat vegan jetzt noch nicht so die große Rolle gespielt, aber zeigt eigentlich schon, wo es hingehen könnte in so einer apokalyptischen Grundstimmung. Und wer weiß, wenn irgendjemand in Amerika oder Russland aufs Knöpfchen drückt, vielleicht müssen wir uns dann auch überlegen, ob Mais eben ein Zahlungsmittel ist oder man es dann doch verspeist.
Ja, finde ich sehr gut, schon pointiert beobachtet und ausgesprochen von dir. Ja, ich habe den Film auch vor, glaube ich, ja, 15 Jahren das erste Mal gesehen oder auch nur einmal vielleicht gesehen. Der ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Also ich konnte auch beim jetzt Rewatch, obwohl ich dazwischen jetzt nicht mehr geguckt habe, einen Großteil der Handlung wieder erinnern. Da merkt man schon, dass der Film sich einprägt. Ich würde auch sagen, also wir sind jetzt ja keine auf die Technik fokussierten Cineasten, die wir das hier besprechen und so analysieren. Aber ich denke, es ist offensichtlich, dass dieser Film technisch ein herausragendes Meisterwerk ist. Also es ist einfach sehr gut gemacht. Also von der Farbgebung, von den Kameraeinstellungen, von der schauspielerischen Leistung. Das ist einfach ein guter Film. Also gar keine Frage, dass der irgendwie auch immer wieder geguckt wird und ja auch sich in diversen Blu-ray oder DVD-Auflagen, wo man so Best of Cinema zeigt, immer wieder findet. Ich habe den damals gesehen und ich fand da damals schon, das weiß ich noch, dass ich gedacht habe, das ist irgendwie die durchgeknallte Version von Die wunderbare Welt der Amelie. Und das Witzige ist eben, ich habe ihn ja nach der wunderbare Welt der Amelie habe ich im Kino gesehen und ich habe ihn dann irgendwie ja 10 Jahre später gesehen, hier Delikatessen erst. Tatsächlich ist es der Vorläufer, der 10 Jahre vor der wunderbaren Welt der Amelie rausgekommen ist. Und das finde ich, das passt irgendwie auch super zusammen. Also das ist irgendwie auch diese verspielte Art und Weise, die da drin steckt, diese ganz vielen Details, diese Absurdität. Aber es ist eben hier nicht ja so schön bunt und Liebe und Harmonie ausgehend wie Amelie, sondern es ist ja wirklich so eben an der Grenze zur Apokalypse, zum menschlichen zivilisatorischen Versagen, das hier thematisiert wird. Und genau, wir haben jetzt irgendwie das zweite Mal, dass Kannibalismus eine Rolle spielt. Jetzt spielt es hier eine deutlich stärkere Rolle als in einem anderen Film, also für alle, die sich nicht mehr erinnern, bei der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, da wurde am Ende jemand zumindest angeknabbert, der verstorben war. Also leichter Kannibalismus spielt eine Rolle. Hier geht es ja die ganze Zeit darum. Und nur um das schon vorweg schon mal vielleicht zu sagen, auch wenn ich jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, nicht der Moralapostel, sondern ich würde das nicht sagen, als Soziologe würde ich auch darauf eingehen wollen, so wie normal, wie unnormal ist das eigentlich, dass Menschenfleisch gegessen wird. Ja? Und nur, damit es niemand falsch versteht in diesen hochsensiblen Zeiten, auch wenn ich vielleicht darauf hinweise, dass das jetzt nicht nur eine filmische Komponente so alle Jubeljahre mal als Kriminalfall auftaucht. Natürlich möchte ich keinesfalls den Kannibalismus rechtfertigen, ja? Oder sagen, dass das irgendwie, man kann das so oder so sehen, ja, rechtlich. Aber es ist eben eine spannende Grenzfrage, ja, das ist der menschlichen Existenz. Also was können wir essen, was darf man essen? Und ja, letztlich auch, was die tierische Debatte um tierische Lebensmittel anbelangt, ja, wen können wir denn eigentlich essen? Ja, und genau, wie du gesagt hast, das spielt gegenwärtig auch immer wieder eine große Rolle. Auch dadurch, dass die vegetarische oder vegane Bewegung deutlich an Zulauf erhalten hat und auch bestimmte ethische Argumente sich nicht so einfach vom Tisch wischen lassen, sondern man da eben auch Entscheidungen treffen muss, was man verzehrt, was man nicht verzehrt, wen man tötet und wen man eben am Leben lässt, wenn es um Essen und Trinken geht. Und wir müssen eben uns ernähren als Menschen und kommen um diese Fragen gar nicht drum rum.
Ja, es ist eine existenzielle Frage, die vor allem jetzt in diesem Film im Mittelpunkt steht. Wir wollen natürlich jetzt nicht existenziell in unserer Zeit darüber sprechen, ob man Fleisch essen muss oder auch vegan leben kann. In diesem apokalyptischen Setting ist es natürlich schon eine existenzielle Frage, ob man denn irgendeinen Menschen schlachtet, nennen wir es so, wie es ist, und dann eben verspeist. Ne? Wenn man jetzt an die Nachkriegszeit denkt, da wurde auch das ein oder andere gegessen, was heute auch nicht mehr so en vogue ist. Pferdefleisch, da wurde Pferde geschlachtet, wurde Pferde gegessen, etc. pp. Oder wenn man jetzt auch nach Asien schaut, auch dort findet man ja auf jedem Nachtmarkt Dinge, die wir jetzt nicht unbedingt auf unserem Teller haben. Ne? Das sind die Kulturen schon unterschiedlich, aber jetzt hier die existenzielle Frage, esse ich jetzt jemanden, der mir nichts bedeutet, weil der alle paar Monate, wenn er fett genug ist, ausgetauscht wird? oder esse ich ihn nicht? Und da fällt mir natürlich auch so solche Punkte ein, wie es gab einen Flugzeugabsturz in den Anden, ein Rugby-Team, das 72 Tage dort ausgeharrt hat, bis es gefunden worden ist zwischen Chile und Argentinien. Und was haben die gemacht? Die haben die Toten gegessen. Das war natürlich auch nachher ein großes Thema, aber in dem Fall war es natürlich der pure Überlebenswille. Nicht nur der Überlebenswille, sondern auch Überwindung, das zu tun. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ist es in so einem Fall moralisch verwerflich? Ne? Du hast es auch gesagt, wie ist es da zu bewerten? Ja, ich denke immer, klar ist das ein Filmsetting, aber wenn man in dieser Situation ist und es um das schiere Überleben geht, die haben sich natürlich als Hausgemeinschaft dort eingerichtet, jeder sorgt dafür, dass es dem Metzger gut geht, auf seine ganz unterschiedliche Art und Weise und der Metzger sorgt dann dafür, dass es der Hausgemeinschaft gut geht. Ne, da sind ja dann auch diese Verknüpfungspunkte hin zur bunten Welt der Amelie, wo es auch so eine Hausgemeinschaft gibt. Hier ist es natürlich ganz anders, ein ganz anderes Setting. Und ja, wenn man so halt einfach in die Welt reinschaut, dieser Flugzeugabsturz, es geht um die Existenz, greife ich dann tatsächlich zu etwas, was in unserer Welt, in unserer Hemisphäre ganz verpönt ist. Wenn man dann aber auch nochmal schaut, ne, ritueller Kannibalismus gab es, vielleicht gibt's den auch noch, ich will es gar nicht ausschließen, aber gab es auf alle Fälle, dass man da durchaus Hirn oder Herz gegessen hat, um die Kraft des Verstorbenen zu übernehmen. Und das ist natürlich jetzt hier ganz anders in diesem Film. Der Metzger ist im Endeffekt natürlich auch irgendwie ein gieriger Geschäftsmann, weil er sitzt dann immer schön in seinem Keller und zählt diese einzelnen Maisteile, um zu sehen, wie reich er geworden ist. Oder er holt sich dann eben auch aus der Nachbarschaft einen Riesendeckel, wie man so schön sagt, wenn man in der Gastronomie unterwegs ist, einen Riesendeckel hat, eine offene Rechnung hat bei ihm, dann holt er das eben durch sexuelle Gefälligkeiten, würde ich das jetzt mal schön umschreiben. Ja, und da ist natürlich die Frage, wie du es auch gesagt hast, ist es denn wirklich verwerflich oder nicht? Ich denke, es kommt dann halt immer aus dieser Sicht aus dieser Situation heraus auch an. Wenn es um die Existenz geht, dann überlegt man sich sicherlich auch nochmal ganz andere Dinge, die über diese Norm, die man sonst gesetzt hat, tatsächlich schlägt, ja. Und klar, könnten die so natürlich auch überlegen, ist es jetzt notwendig, ständig dort den neuen Hausmeister zu schlachten und zu verspeisen. Sie wären ja auch schon teilweise sehr, sehr nervös, wenn mal ein paar Tage kein Fleisch auf den Tisch kommt. Oder geht man denn dazu über? Und das ist mir da auch eingefallen tatsächlich. Es klingt zwar so absurd, aber es ist mir auf direkt eingefallen. Oder geht man tatsächlich auch wieder einfach ein paar Jahre zurück, wo es darum ging, den Sonntagsbraten zu haben, ja? Unter der Woche irgendwie ohne Fleisch auszukommen und dann kommt eben der Sonntagsbraten auf den Tisch. Vielleicht hätte in dieser Situation dann dort auch diese Fleischvorräte des geschlachteten Hausmeisters etwas länger aushalten können.
Ja, wenn ich das richtig sehe, sind sie auch schon in der Situation, dass sie ja immer wieder Hungerphasen haben oben. Wie du sagst, es geht ihnen oft nicht schnell genug. Also da beschwert sich auch irgendwie der Mann bei seiner Frau, dass irgendwie er Hunger hat. Und wann wird denn endlich dieser Hausmeister jetzt zum Schafott geführt? Und der Metzger trödelt, irgendwie wird ihm vorgeworfen, so, weil er lieber möchte, dass der Hausmeister zukünftige Essen also noch die Wände streicht, bevor er geschlachtet wird. Also das wird auch in so einer nonchalanten Art und Weise so vorgetragen. Also man ist wirklich beim Zusehen irritiert und muss zum einen schmunzeln, zum anderen kann man gar nicht fassen, wie abgebrüht man eben hier über andere Menschen spricht. Genau, ich würde nochmal auch da anknüpfen, worauf du schon hingewiesen hast, dass es ja irgendwie Fälle gibt von Kannibalismus und gab, die öfters aufgetreten sind. Und ich muss jetzt bei mir sagen, meine Kenntnis und nochmal die historische Kenntnis über Kannibalismus, die erschöpft sich eigentlich fast darin, dass ich mal etwas ausgiebiger ein Buch gelesen habe, also ein wissenschaftliches Buch dazu rezipiert habe, von Rhea Tannehill heißt das. Im Deutschen heißt das Fleisch und Blut, eine Kulturgeschichte des Kannibalismus. Und in diesem Buch, da beschreibt diese Historikerin tatsächlich, also anhand der gesamten Menschheitsgeschichte mal, wo überall Kannibalismus oder also wo immer wieder mal Kannibalismus aufgetreten ist. Also jetzt alle Fälle wird sie nicht drin haben, aber sie zeigt eben die Häufigkeit davon. Und das fand ich deswegen und finde ich auch deswegen sehr wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass Kannibalismus eben nicht nur etwas ist, was wie bei den Wilden, ja, in Anführungsstrichen jetzt in der Südsee vorgekommen ist, ja, und die haben dann irgendwie immer den Seefahrer da verspeist, der vorbeikam, ja, das ist also ganz ab für den zentraleuropäischen Perspektive, also würde man jetzt so sagen, absurde Gebräuche der, wie gesagt, in Anführungszeichen Wilden, ja, und dass das eben doch nicht so was ist wie hier in Deutschland, dass dann irgendwie mal sich zwei Männer verabreden und dann der eine den anderen irgendwie isst und weil sie ja beide so ihre psychischen Herausforderungen bewältigen wollen auf dieses absurde und natürlich auch rechtlich problematische Art und Weise, sondern sie beschreibt eben, dass das immer wieder auftaucht. Und vielleicht mal also ganz kurz zwei Sätze dazu. Also sie schreibt zum Beispiel, solange der Mensch Jäger und Pflanzensammler blieb, mit nur beschränkter Kontrolle über seine Versorgung mit Nahrungsmitteln, war er manchmal notwendigerweise Teilzeitkannibale. Und das eben tatsächlich dann eben nicht nur von uns aus Deutschland gesehen, weit entfernten Teilen der Welt, sondern sie hat ja auch tatsächlich dann eben doch für Bezug auf Europa mal so geschrieben, 450 nach Christus herrschte in Italien Hungersnot, in deren Verlauf Eltern ihre Kinder aßen. Zwischen 695 und 700 litten England und Irland unter einer dreijährigen Hungersnot, in deren Verlauf die Menschen einander auffraßen. 1845 und 1851 waren Bulgarien und Deutschland an der Reihe und 1936 begann in Schottland eine vierjährige Hungersnot, als deren Folge die Menschen einander verschlangen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überzog eine fünfjährige Hungersnot die gesamte romanisierte Welt. Die Not war so groß, dass sogar ihre Eltern aßen. Junge Männer verspeisten ihre Mütter und Mütter vergaßen völlig ihren Mutterinstinkt und verzehrten ihre kleinen Kinder. Also wir sehen eben, wenn es zu diesen lebensbedrohlichen Situationen kommt, ja, und wir haben ja jetzt in dem Film mit dieser apokalyptischen Welt zu tun, ja, das spielt ja so einem Hochhaus am Rande der Restzivilisation, könnte man sagen, wo, also Zentrum von Paris ist der Herz der Zivilisation, der französische Nationalstolz in diesem Film natürlich also auch wieder voll mit dabei, super, ja, und dann zieht dieser Clown, der gegessen werden soll als Hausmeister, in so eine Bruchbude, in so ein Bruchbudenhaus da am Rande, wirklich danach kommt nichts mehr in dieser Welt. Und es gibt ja offensichtlich auch nichts mehr, das so richtig hergestellt wird. Also es heißt ja mal wieder, oder in einer Szene heißt es, es wächst nicht mehr und es wird auch nie wieder was wachsen in der Zeit, nach der sowieso nichts mehr gewachsen ist. Also man sieht schon, irgendwo scheint da die Lebensmittelproduktion völlig zum Erliegen gekommen zu sein. Der Mais wird eben als Zahlungsmittel verwendet und nicht als Nahrungsmittel. Ob der nochmal neu produziert wird, ist mir auch im Laufe dieses Films nicht klar, ob es da noch Vorräte gibt oder ob das einfach die Restbestände sind, die dann eben noch vorhanden sind. Dann ist natürlich auch die Frage, so kann man sich davon ernähren. Aber genau, wir haben es eben wirklich mit der Situation zu tun. Die Menschheit hat sich an den Rand ihrer Existenz gebracht und da bricht eben all das, was man so als Zivilisation sich erarbeitet hat, wo man sagt, das ist eben das, was uns als Menschen von unserer tierischen, archaischen Vergangenheit oder im Ursprung unterscheidet, das bricht da eben zusammen und man sieht eben, wie nah das eben auch immer wieder beieinander liegt. Ja, also der Mensch ist eben nicht völlig evolutionär davon weggetreten zu so einem transzendalen Wesen, sondern er hängt an dieser Überlebenswillen und er hängt auch an dieser Grausamkeit, die ihm dran liegt. Und das zeigt dieser Film, das thematisiert dieser Film. Ja, und das stellt er auch zur Debatte. Mitsamt der Frage, wer darf gegessen werden? Und du hast es auch geschrieben, es gibt diese Hausgemeinschaft als ein organisches System und da wird immer jemand von außen herangelockt und der zählt eben nicht dazu, der wird nicht als Teil der Gemeinschaft verstanden und den darf man eben essen. Es gibt also eine Form von Exokannibalismus. Also Fremde dürfen verzehrt werden, die gehören nicht zu uns, das sind eben keine Menschen wie wir, ja, sondern das sind Wesen, die zwar unsere Gestalt haben, ja, aber das ist etwas, was als Nahrung dienen kann. Und mit dieser Frage, ja, wann, und das macht dieser Film dann eben auch, die wirft auch auf, der Film, wann gehört jemand dazu zu unserer Gruppe und wann gehört er nicht dazu und kann eben doch anders behandelt werden. Und dieser Clown, der ist ja ein Störfaktor, weil er sich dann für die Hausgemeinschaft, könnte man so sagen, also schwierigerweise, blöderweise sehr gut integriert und da Anschluss findet. Und auf einmal gehört er dann, ja, eben fast schon dazu und es gibt ja dann noch Zuneigung zu ihm. Ja, das macht ihm den Verzehr dann auch kompliziert. Bekommt auch Verbündete und der Metzger als der starke Gegenpol hat dann eben immer mehr mit Widerständen zu kämpfen, was seine Position anbelangt, auch seine Machtstellung ja anbelangt, die ja als derjenige hat, der Essen erzeugt, Nahrung erzeugt und die auch verteilen darf.
Und deswegen muss dann die Schwiegermutter dran glauben, aus dem, ich glaub, dritten Stock, ja, weil nämlich die Mägen knurren und alle werden unzufrieden und dann muss man Nahrung ranschaffen, aber wie du auch gesagt hast, der soll mal schön noch den Flur streichen und das Quietschen des Bettes bei der Geliebten des Metzgers beseitigen und ja, er gehört irgendwie mit dazu plötzlich, dieser Hausmeister. Und dann, ja, muss man dann für Ersatz sorgen. Dann versucht er in einer diffusen Aktion eben diese Schwiegermutter, die senile alte Oma, die vielleicht sowieso bald stirbt, ja, zu opfern, weil ja die Familie Schulden hat bei Metzger und er sich so dieser Schulden eben entledigen könnte. Ja, da wird es natürlich aber auch noch aufgerufen, ja, hier die Reichen, da gibt's so eine reiche Dame aus einem anderen Stockwerk, die will sich ständig das Leben nehmen. Also können sie doch auch automatisch irgendwie hier auf der Schlachtbank landen und den Hunger stillen. Aber nein, die Oma soll's sein. Sie wird's auch, aber, das ist auch ganz interessant, eigentlich will er diesen Clown, ja, durch das Schreien anlocken. Es wird aber jemand anderes angelockt, das sieht man ja dann auch, der dann entsprechend auch noch ein ganzes Bein oder ein Unterschenkel, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wo abgehackt worden ist, opfern musste. Also da geht's dann schon auch richtig wild zu und dieser Metzger, der sonst so fürsorglich in Richtung seiner Tochter ist, der alles Mögliche für seine Tochter auch möglich macht, wird da wirklich zu einem Psychokiller, würde ich fast sagen. Auch wenn er natürlich seiner Arbeit nachgeht, schwingt sein Hackebeil und versorgt dann eben die Hausgemeinschaft mit frischem Nahrungsmittel in diesem Fall. Und ja, das, was du gesagt hast, es wird nichts mehr produziert, das sagen sie alle, aber lustigerweise wird in ihrem Haus ja tatsächlich Nahrung produziert. Von so einem seltsamen Kauz, der auch, glaube ich, nicht beim Metzger einkauft, sondern er züchtet Frösche und Schnecken. Das ist jetzt natürlich auch was typisch Französisches, wenn man jetzt auf Europa schaut. Frösche dürfen natürlich nicht mehr in Europa zur Nahrungsaufnahme gezüchtet werden. Deswegen, es gibt aber immer noch Froschschenkel auf der Speisekarte, auch im Saarland tatsächlich in manchen Restaurants, was auch zu sehr großem Unmut führt, was ich auch nachvollziehen kann, wenn diese Froschschenkel eben genauso verarbeitet werden, wie sie verarbeitet werden. Die Frösche dürfen nicht mehr aus der EU kommen. In dem Fall, wenn sie jetzt heute noch irgendwo auf einer Speisekarte stehen, sondern sie kommen dann tiefgefroren aus Asien. Und dort wird dem Frosch bei lebendigem Leibe das Beinchen aus dem Leib gerissen, was natürlich gar nicht geht. Deswegen, ich esse jetzt auch keine Froschschenkel. Schnecken ist vielleicht nochmal was anderes, aber Froschschenkel esse ich jetzt nicht, aber sie gibt's immer noch auf Karten. Im Saarland, in Frankreich und vielleicht auch sonst noch irgendwo in der Republik. Jedenfalls, dieser Mensch, der dort im Wohnen, der, glaube ich, unten wohnt, der wohnt, glaube ich, parterre. Jedenfalls wohnt er sehr wassernah und züchtet, wie gesagt, in diesem Klima Frösche und Schnecken und verzehrt, zumindestens hat man es gesehen, Schnecken, die er sich dann schön zubereitet. Und deswegen, also es gibt ja durchaus noch Möglichkeiten scheinbar, Dinge zu produzieren, die jetzt außerhalb, natürlich klar, wie viel Schnecken muss man produzieren, um satt zu werden regelmäßig, ne? Das ist jetzt mal das andere. Aber er scheint sich ja von etwas anderem zu ernähren, weil er für sich vielleicht auch gesagt hat, nee, Menschenfleisch konsumiere ich nicht, aber vegetarisch, oder vegan will ich auch nicht werden. Ne? Also das muss natürlich, und das zeigt auch dieser Film dann zu einem gewissen Zeitpunkt eben, als dann so ein bisschen diese Liebe ins Spiel kommt, ist ein Leben mehr wert als ein gutes Steak, könnte man sagen. Ja. Und in dieser Welt, nachdem der Clown Louison kommt und sich in die Metzgertochter verliebt und die Metzgertochter auch sich in ihn verliebt, ist die klare Antwort eben nein, weil da muss man dann einfach tatsächlich sagen, da zählt die Liebe plötzlich mehr als ein voller Bauch, ja, und jeder ist da auf sich selbst gestellt, auch wenn man dann nachher eben die Menschen sieht, die, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ich habe es mir hier aufgeschrieben, die in der Unterwelt leben, die haben ja auch so einen speziellen Namen, finde ich gerade. Bitte?
Troglodisten,
kann ja, das sein? genau, richtig. Die eben ja als Veganer unterirdisch leben, die haben sich ja auch dafür entschieden, eben anders unterwegs zu sein. Also es gibt ja schon auch immer eine Wahl und es ist halt immer nur die Frage, aus welchem Gesichtspunkt man da unterwegs ist und was ist eben das Normale für dich und für andere.
Ja, genau. Also was ist das Normale oder wie wird etwas normalisiert? Ich würde auch sagen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dieser Mann im Keller, der da in seiner vom Wasser überlaufenden Wohnung Schnecken und Frösche zieht. Das ist so eine Figur, die nur am Rande vorkommt, aber die eigentlich die moralische Zweifelhaftigkeit wirklich so hervorbringt. Und ich würde auch sagen, es gibt in der Systemtheorie so einen Ausdruck, wie sich Systeme stabilisieren, welche Möglichkeiten sie haben. Und da gibt es einen Ausdruck, der heißt Verfehlung der bestmöglichen Formung. Und das findet ja nicht statt. Also die Frage stellt sich, warum werden diese Schnecken und Frösche nicht gegessen? Ja, also wie kommt man dazu, vorher Menschen zu schlachten? Und es gibt jetzt auch keine große Diskussion bei den anderen, warum sie die nicht verzehren. Das scheint ja auch, also es lebt doch nicht völlig versteckt. Also es gibt ja so zwei Buben, die mal irgendwelche Streiche aushacken, die dann auch bei ihm mal so in die Wohnung über so ein Guckfenster rein einbrechen und da so einen Frosch klauen wollen, weil sie mit da ja wahrscheinlich jemanden erschrecken möchten am Ende. Also es ist schon irgendwie so möglich, da Kontakt zu dieser Person herzustellen, aber er ist die einzige Person, die gezeigt wird, wie er Schnecken verzehrt. Er hat auch so einen großen Berg an Weinberg Schneckenhäuser oder also Schneckenhäuser, die sich da schon stapeln. Er lebt davon ganz gut anscheinend. Für mich stellt sich auch die Frage, warum nicht die Produktion dieses Segments ausweiten. Ja, also sie produzieren ja allerhand anderen Kokolores. Also sie produzieren zwei Brüder produzieren, ja, der eine das Bein verliert, die produzieren so Spieluhren in der postapokalyptischen Welt. Wo ich, also wirklich Frage, wieso investiert man Arbeitskraft in diese sehr filigrane handwerkliche Herstellung von Spieluhren mit so komischen Blurgeräuschen? Aber gut, das wird gemacht. Also es steckt viel Irrationales drin in dieser Welt. Ja, wozu ich dann eben das Fleisch essen möchte, auch gehört. Aber das Fleisch eben, das ist vielleicht von dir ein wichtiger Punkt, den du sagst, ist das Steak so wichtig? Ja, also es ist, will man eben keine Frösche und Schnecken essen, oder will man unbedingt ein Steak haben? Und für Steak gibt es nur noch eine Ressource, und das sind irgendwie andere menschliche Lebewesen. Und dann entfernen sich vielleicht die Bewohner auch von diesem Produktionsprozess ja auch dadurch, dass sie das eben auslagern an eine bestimmte Person, an diesen Metzger. Für sie ist das ja noch Ware. Also wie man das so kennt, sie sind am Schlachtprozess nicht beteiligt, sie wissen zwar, so wie wir das auch wissen im Alltag, ja, so das unser Steak kommt auch vom Rind oder vom Huhn, aber was habe ich mit damit zu tun? Ja, ich kaufe das im Supermarkt oder beim Metzger fertig vorbereitet. Ich höre das Schwein nicht quieken, dass da geschlachtet wird, so wie das bei Michel und Lönneberger noch so anschaulich beschrieben wird in dem Buch. Und für die ist das eben auch verpackt in Folie, die kaufen es an der Ware an der Theke ein und damit ist das eben eigentlich ein Handelsprodukt. Und die ganze moralische Verantwortung oder den moralischen Ballast, kann man fast sagen, der Tätigkeit selber, schieben sie auf den Metzger. Jetzt kann man natürlich auch sagen, der Metzger ist noch ein unangenehmer Zeitgenosse, kein filigraner Charakter, gewalttätig sowieso. Aber du hast am Anfang auch was gesagt, nämlich mit diesem Flugzeugabsturz, da steckt Überwindung mit drin. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, wenn man sich anschaut, so wer Fleisch zubereitet und oder Fleisch produziert, also schlachtet, und wer das eben nicht macht. Da gehört also auch schon bei tierischen Schlachtprozessen gehört ja eine Form der Überwindung dazu.
Es gibt noch einen relativ kurzen Roman von dem kolumbianischen Schriftsteller Gabriel García Márquez mit dem Titel Bericht eines Schiffbrüchigen. Ist gar nicht dick, kann man innerhalb von ein oder zwei Nachmittagen gut durchlesen, ist wirklich empfehlenswert. Und der greift dieses Thema auch an einer Stelle auf.
Da wird beschrieben, wie es beruht auf einer wahren Geschichte, wie so ein Schiffbrüchiger tagelang auf so einem Ozean treibt. Und der hat nichts zu essen und den quält, und nichts zu trinken hat er auch, ja, also wird er langsam wahnsinnig, und den quält wirklich der Hunger und der Durst. Und dann schafft er es, auf diesem Boot, nach vielen Tagen, wo er wirklich schon so vor sich hin vegetiert, eine Taube oder so irgendeinen Vogel zu fangen. Taube ist das gar nicht, irgendein Vögelchen. Und er schafft es noch irgendwie, diesem Vogel, glaube ich, das Genick zu brechen, aber schon das belastet ihn so sehr, dass er es nicht schafft, obwohl er am Überleben ist, diesen Vogel zu essen. Ja, also er muss ihn natürlich auch roh essen, aber er hat ja wirklich, er steht am Überlebensbild. Und das schafft er nicht. Und das ist ein Vögelchen, ja. Und wie schwierig ist es eben, auch, das wäre auch für uns die Frage, ja. Also, wenn wir schlachten müssten, kriegen wir das so einfach hin. Da ist das kleine Häschen, das guckt uns so an. Wir kennen das irgendwie nur so aus der Tierhandlung als Haustier. Und dann müssen wir ihm die Kehle durchschneiden, ja. Also, auf martialisch. Oder dann würden wir es überhaupt schaffen, irgendwie in Menschenfleisch reinzubeißen. Das sehen wir auch bei Speaker, bei dem Koch, der Dieb, seine Frau, der Liebhaber. Das ist ja wirklich der Prototyp des unangenehmen, schlimmen Zeitgenossen. Und selbst der ist dann eben mit massivem Ekel konfrontiert, weil er diese zivilisatorische Schranke überwinden muss. Und hier wird das eben an diesen Metzger ausgelagert. Und für so eine Tätigkeit, im Menschen töten, die zubereiten, da muss man wahrscheinlich zum einen eine bestimmte charakterliche Disposition mitbringen, müsste man mitbringen. Und man wird da natürlich auch durch diese Tätigkeit wahrscheinlich immer, würde dadurch immer weiter abgestumpft. Und da finde ich fast, wenn der Protagonist, der Clown, mal einmal sagt, niemand ist von Grund auf böse, ja, man muss jedem verzeihen. Das ist ja fast so eine, soziologische Beschreibung, ja. Also, es steckt natürlich die gesellschaftliche Mitverantwortung da drin. Also, die Hausgemeinschaft möchte eben Fleisch haben, ja, und man lagert das in die Person aus. Und natürlich heißt das nicht, niemand kann für seine Taten verantwortlich sein. Es muss schon irgendwie geklärt sein, so was man zulässt oder nicht, was man selber machen will, oder wo man eben sagt, man hat bestimmte rechtliche Schranken und verbietet das und da muss man auch Verantwortung tragen, aber so ganz frei machen kann sich eben eine Gesellschaft nie davon, von den Handlungen, die Mitmenschen in ihrem Miteinander betreiben, wenn sie eben auch davon profitiert oder bestimmte Ansprüche stellt oder bestimmte Zustände schafft. Und das finde ich eben hier auch Aspekt, über den sich nachzudenken lohnt. Also wie werden auch vielleicht auch unangenehme Tätigkeiten an andere ausgelagert und man liebt dann oder profitiert nur von dem Genuss, der dabei rumkommt. Dass da noch, und ein letzter Punkt noch, weil du es auch schon angesprochen hast, also dann kommt natürlich noch zur Absurdität noch drauf, dass eben dann dieser Mann sein Bein verliert in diesem nächtlichen Krangel, Gemetzel, und dann wird das Bein ja auch verkauft. Dann wird natürlich, also ist natürlich auch eine Ressource, der Metzger entschuldigt sich wohl bei ihm, ja, aber klar, das Bein ist jetzt schon mal ab, also wird es irgendwie auch auf sich ziehen. Also, und was ist, also kann man sich auch selber essen, ja, also würde man sich in der Notsituation, ja, oder aus Genussgründen, Selbstverspeisung, würde man sich selber das Bein abhacken und das irgendwie schön zubereiten, man überlebt es ja, ja. Also erstmal kann man es ja essen, ob das so gesund ist, weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht zu sagen, aber prinzipiell würde es funktionieren. Am Ende hat es jemand, hast du es, so schön wie du kochst, mit Rosmarin und schön zubereitet, dann esse ich da mein Bein. Also es ist irgendwie so eine spiralförmige Moralfrage, die da drin steckt, und Machbarkeitsfrage. Also es ist also gleichzeitig witzig, eklig und ja, interessant, was dieser Film uns da bietet.
Ja, also die Verantwortung für das Tun, das man auslagert, ne, das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Im Endeffekt betrifft es die ja normalerweise alle gar nicht. Das fängt ja dann erst an, als dann eben, ne, das Bein, aber auch die Großmutter plötzlich unter den Messern und Beilen des Metzgers landet. Ja, da ist man zwar ein bisschen traurig, aber ja, es sorgt ja dafür, dass dann wieder Mäuler gestopft werden. Ne? Und das ist eben, was ist dieses Normale? Ja, und das spielt in diesem Film schon auch eine große Rolle. Und der Film spielt auch sehr gut mit dieser Frage, was ist jetzt normal? Was ist denn das, was zählt? Und diese Kannibalen im Haus finden ihr Verhalten völlig normal. Das sieht man ja auch in dieser Zuspitzung, als sie unbedingt diesen Hausmeister, der nicht dazu gehört, trotzdem schlachten wollen, egal was passiert. Und ja, dieses Spiel mit diesem Normalfleisch oder Nichtfleisch, das ist natürlich ganz spannend. Und da fiel mir auch nochmal ein, es gab jetzt in dem Fall das umgekehrte Beispiel. Für uns ist ja im Moment immer noch normal, Fleisch zu essen. Für viele. Ja, wir haben zwar auch über 1 Million, 2 Millionen knapp vielleicht Veganer in Deutschland. Die Tendenz steigt. Aber für uns ist natürlich Fleisch immer noch das Normale. Und mit diesem Normal wurde in Wien gespielt, bei einer Fastfood-Kette, Burger King, um die auch zu nennen. Und die haben in ihrer Filiale, 22 war das, in einer der Filialen dort im Endeffekt pflanzlich zum Standard gemacht. Und wenn du da reingekommen bist und einen Burger bestellt hast, dann wurdest du aktiv gefragt, normal oder mit Fleisch? Ja, und das ist natürlich dieser Paradigmenwechsel, der ja jetzt auch in der Gesellschaft vorhanden ist, wo man sagt, ist es denn gut, dass man so viel Fleisch konsumiert? Oder sollte man da durchaus auch einfach nochmal überlegen, wie viel und wann und wie viel man konsumiert? Ja, früher nach dem Krieg waren es, also in dieser Boomzeit in Deutschland waren das ja extrem viele Kilo pro Kopf. Und heute sinkt ja auch der Konsum nochmal. Und es geht auch nochmal in Richtung teilweise vielleicht noch nicht so ganz, aber bewussteren Konsum, ne? Wie auch eingangs gesagt, dieser Sonntagsbraten. Und hier ist es ja wirklich so, da gibt's ja gar nichts anderes. Das Normal ist eben für diese Menschen in diesem Haus, es muss Fleisch auf den Tisch, egal, wie du auch gesagt hast, selbst wenn das irgendwie mein eigenes Bein ist. Ich brauche hier mein Stück Fleisch und alles andere zählt gar nicht. Und das ist im Umkehrschluss natürlich genauso militant, wie man das manchmal jetzt auch in den sozialen Medien durch militante Veganer wahrnimmt, die da Menschen natürlich auch genau mit diesen Themen konfrontieren, die sagen, ja, wäre das denn für dich in Ordnung, wenn ich Menschen schlachten würde und Menschen essen würde? Ist das dann in Ordnung für dich? Ja, die dann genau mit diesen Fragen, die dieser Film auch aufzeigt, im Endeffekt konfrontieren und sagen, ja, wenn es für dich in Ordnung ist, dass eine Kuh stirbt, ein Huhn stirbt oder was auch immer, ein Lebewesen stirbt, dann muss es doch eigentlich auch für dich in Ordnung sein, einen Mensch sterben zu lassen, den man dann verspeist. Nein, da ist es halt das, ne, was du auch eben gesagt hast. Klar, in Notsituationen gab es diese Dinge, diesen Kannibalismus auch in Europa, weltweit. Aber er ist eben nicht kulturkonform, würde ich jetzt einfach mal sagen, gesellschaftskonform. Es ist irgendwie was Absurdes, dass man sein eigenes gleiches Wesen essen würde. Andere gar kein Problem in irgendeiner Art und Weise, wenn es halt in die Kultur passt. Und ein Mensch, nee, das ist irgendwie abnormal. Ja, warum auch immer. Warum auch immer, sage ich jetzt in dem Fall, ob es eben auch vielleicht gesundheitliche Themen hat. Ne? Man sagt ja auch, alles, was einem zu nah ist, man sollte jetzt auch zum Beispiel ja nicht unbedingt Affenfleisch essen, da gab es ja auch schon Themen und. Aber grundsätzlich ist es natürlich irgendwie seltsam, die eigene Art zu essen. Das gibt es, weiß ich nicht, gut, in der Tierwelt gibt's das durchaus schon mal, dass ein Weibchen auch ein Männchen frisst nach der Paarung oder ähnlichem. Aber klar, in vielen Tierarten ist es auch nicht üblich, dass die sich dann gegenseitig auffressen, sondern wenn sie was fressen, dann fressen sie irgendwie was anderes. Ja, und das spielt schon irgendwo auch natürlich eine Rolle. Und hier ist es eben dieser Notstand, der dazu führt, dass ausgelagert der Metzger, der auch, wie du sagst, schon so bösartig aussieht, der sieht auch schon so aus wie so ein Schlachter, wie so ein Metzger. Man könnte natürlich auch sagen, wie so ein Henker. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Kapuze und dann hat er auch schon die Statur vom typischen Henker, der natürlich auch etwas abseits eigentlich immer war in der Gesellschaft, aber einem redlichen Handwerk damals nachgegangen ist, wenn Köpfe gerollt sind, ne? Oder wenn jemand erhängt worden ist, aber er stand abseits der Gesellschaft. Und hier, dieser Henker steht ja mitten in der Gesellschaft, ist angesehen, dem gehört das Mietshaus, der hat unheimlich viel Mais auf dem Konto im Keller und er kriegt alles, was er will, ja, und das ist natürlich auch nochmal irgendwie so was ganz Absurdes, dass man da, ja, er geht seinem Handwerk zwar nach, aber extrem überzeichnet seinem Handwerk nach, um tatsächlich alle damit zu versorgen und letzten Endes, ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, eigentlich nur ein Kapitalist zu sein.
Ja, der Metzger hat grandios gespielt, auch und genau, also das Gesicht und die ganze Mimik bildet diese rabiate Art ab, die er lebt und seinen Charakter. Er hat ja da so ein paar sinnliche Momente mit seiner Geliebten, wo er so fast so ein bisschen, natürlich auch so eine zärtliche Seite offenbart, aber einmal auch natürlich auch so vorspielt. Aber Physiognomik und der Charakter, das sind so filmische Dinge, die Hand in Hand gehen. Da kann man natürlich im richtigen Leben nicht immer drauf setzen. Also wenn wir den Kannibalen von Rothenburg, wenn ich das mal in Anführungszeichen so nennen kann, anschaue. Ich habe jetzt natürlich schon mal geguckt im Internet, so nach, als ich den Film gesehen habe, was war ich mit dem so, wie kam es dazu? Habe ich wirklich darüber nachgedacht, dem hätte ich das nicht angesehen. Also es ist wirklich niemand, der so aussieht, als würde er jemanden essen wollen. Also genau, da ist irgendwie was bei ihm so gewachsen innen drin. Ich kenne Psychiater, aber da kann man sich nicht immer drauf setzen. Aber hier das filmische Mittel zeigt das ziemlich gut. Ich würde noch sagen, also wann darf man jemanden essen, wann darf man etwas nicht essen? Also wer gehört dazu und wer nicht? Da würde ich halt sagen, es gibt auch so einen historischen Zivilisationsprozess, der ja, auch wenn man sich die Menschen so anschaut, Menschheit anschaut, immer inklusiver wird. Also ich weiß noch, dass es diese, auch die Frage so um Mord überhaupt ging, dass man sagte, also wenn man sich Athen so anguckt, die Griechen so als antike Form der Zivilisation, da galten halt so zivilisatorische Errungenschaften für alle Menschen. Aber das waren eben die Athener, das waren die Griechen. Und alle, die nicht dazugehörten, das waren eben Barbaren. Und mit Barbaren kann man machen, was man will. Ja, also für die gelten diese Regeln nicht. Es sind fremdartige Lebewesen. Die haben zwar auch zwei Beine und zwei Arme und vielleicht auch den Kopf und können auch so Worte sagen. Aber es ist ja irgendwie klar, dass das keine Menschen sind, ja, also keine Bürger sind, das sind Barbaren. Und heutzutage sagen wir ja universalistische Menschenrechte, die Regeln gelten für alle Menschen auf der Welt. Also auch wenn wir den jemanden in Papua-Neuguinea oder in Nordamerika oder wo auch immer in Südafrika noch nie gesehen haben, ja, und der hat eine andere Hautfarbe, der spricht eine andere Sprache, der mag anderes Essen, der und so weiter, sagen wir trotzdem, dass wir kennen diese Person nicht persönlich, aber wir nehmen trotzdem an, dass das Menschen sind. Und deswegen gelten für die gleichen Rechte, auch natürlich auch die gleichen Pflichten in gewisser Hinsicht. Und dann kann man so jemanden natürlich nicht verzehren, während wir bei Tieren jetzt gerade so voll in der Debatte sind. Also kann man Schweine, Kühe, Rinder verzehren? Wir wissen aus Studien, dass die eben nicht nur reine Biomasse sind, sondern dass sie bestimmtes emotionales und kognitives Potenzial haben. Also sie sind eben doch klüger, empfindungsfähiger, als wir das lange Zeit angenommen haben oder uns eingestehen wollten. Jetzt ist aber auch wiederum klar, auf der anderen Seite, das sind eben keine Menschen. Die sind eben doch, haben auch ein bestimmtes Unterscheidungspotenzial von uns. Ist dann die Frage, was macht den Menschen denn aus? Also wir werden dazu zur Frage geworfen, was uns als Lebewesen ausmacht. Dann finde ich eine sehr plausible Antwort, dass der Mensch das Lebewesen ist, das Symbole verwendet. Also es ist eine bestimmte Leistung der menschlichen Existenz, die wir bei keinem Tier finden. Also Werkzeuge zum Beispiel, die können auch Tiere benutzen, also auch Biber oder Affen benutzen Werkzeuge, aber Symbole benutzen die eben erstmal so nicht. Das ist eben etwas, was uns, diese Form der Metakultur, das ist etwas, was den Menschen sehr speziell ausmacht. Deswegen möchte ich auch nicht irgendwie so eine Schiene kommen und sagen, ja, irgendwie das gilt für alle Lebewesen. Also ist alles gleich. Das ist eben auch zu unterkomplex, sondern man muss dann eben tatsächlich entscheiden, wem man welche Rechte, welche Lebensrechte oder auch welche Haltungsrechte zugesteht. Auch bei den Tieren können wir Unterschiede sehen. Ja, also es gibt einen deutlichen Unterschied meiner Meinung nach zwischen einem Schwein und einer Kuh, was die emotionale kognitive Intelligenz anbelangt und Mehlwürmern oder Schnecken oder auch Fröschen. Ja, also es ist eben auch nicht dasselbe. Ja, sondern auch da gibt's Abstufungen, qualitative Unterschiede. Aber genau, wir befinden uns in einem Rechtfertigungsprozess und müssen dann eben im Zweifel auch damit umgehen, dass wir sagen, wir haben irgendwie so eine bestimmte archaische, gewalttätige Seite gegenüber anderen Lebewesen und töten die an einem bestimmten Punkt. Und da kann man sich überlegen, macht man das irgendwie so, dass das Tier nicht leidet? Also gibt es eine humane Form zu töten? Oder ist das, wie diese militanten Veganer oder Veganerinnen sagen, ja, ist das alles irgendwie Massenmord? Ja, und das ist eben, genau, ich würde sagen, es ist nicht einfach zu beantworten, aber wir befinden uns im Reflexionsprozess und ich würde auch sagen, es geht in diese zivilisatorische Richtung, dass wir das uns deutlich machen und klar machen und bessere Standards bewerkstelligen, aber immer mit dem Bewusstsein, was dieser Film auch zeigt, wir sind an der Grenze zum totalen Zusammenbruch. Also das kann jederzeit kippen, ja, wenn es irgendwie zu schlimmen Situationen kommt.
Richtig. Und was macht das dann mit dir, wenn es eben dann da kommt? Ne? Greift dann der militante Veganer nicht doch vielleicht auch zu etwas anderem? Wir haben ja hier so, wenn man es so nimmt, quasi die Urform der militanten Veganer, Troglodisten, du hast es eben auch schon richtig gesagt, die dort vorkommen, die leben im Untergrund, es sind militärisch organisiert, wie man das auch so sieht. Also ist das jetzt so, dass sie für ihre Überzeugung kämpfen? Sind sie die Helden, die Welt vielleicht zukünftig retten? Ja, weil ansonsten sind ja alle verspeist irgendwann, bis auf wenige. Oder sind es die Extremisten, die da als Terroristen auch in der Zeitung genannt werden und ja auch so gehandhabt werden, als dann hier der ist ja wahrscheinlich, das ist der Postbote, aber er wirkt ja irgendwie wie so ein Gratfahrer aus dem Zweiten Weltkrieg, der mit seinem Motorrad die Informationen von A nach B fährt und auch dann natürlich Dinge mitnimmt und dann einen erschießt und er sagt, hier, ich habe einen davon erwischt. Ja, also das ist ja auch keine Vermenschlichung, sondern ich habe da irgendwas erschossen, ja. So, und der Film lässt das schon irgendwie auch offen, sind das jetzt Extremisten, sind es die Helden, und im Endeffekt ist es natürlich, du hast es ja auch angedeutet, so die gleiche Diskussion, die wir heute führen, ja, was ist jetzt so das gesunde Maß dazwischen, ja, sind wir irgendwo im Überfluss gelandet, dass Lebewesen, egal was sie fühlen und wie sie fühlen, leiden müssen dafür, dass ein Produkt im Überfluss vorhanden ist, das auch weggeschmissen wird, das vernichtet wird, weil es einfach zu viel produziert wird. Und was ist da auch so ein gesundes Maß? Und das ist, finde ich, hier in diesem Film sieht man natürlich klar, es gibt kein Fleisch mehr, weil keine Tiere mehr existieren, außer Schnecken und Frösche. Aber der Mensch, zumindest mal hier der Hausmeister, dann zu diesem Zuchtvieh wird, das dann geschlachtet wird, wenn es notwendig ist. Und dann gibt es wiederum die anderen, die sagen, hey, wir können auch irgendwie anders leben, auch wenn der Mais jetzt schon ziemlich verstaubt und alt ist, scheinbar, ja. Wo ist jetzt so das gesunde Maß? Und darum dreht sich ja eigentlich schon seit Jahren bei uns. Wo ist das gesunde Maß? Wie gehe ich mit Lebensmitteln um? Da haben wir ja natürlich auch bei Taste the Waste mit Esther Kern darüber gesprochen. Und hier finde ich es natürlich nochmal ganz anders gelagert, ja, logisch, auch sehr überzeichnet. Wie gehe ich hier mit Lebensmitteln um, in Anführungszeichen? Aber letzten Endes, wo ist das gesunde Maß, dass ich oder dass die Menschheit hier vernünftig mit den Ressourcen umgeht, jetzt unabhängig davon, dass hier Menschen gegessen werden, aber mit den Ressourcen umgeht, dass man da einen gesunden Weg eben findet von Konsum, ja, von Essenskonsum, weil das ist ja hier auch schon ungewöhnlich oder unnormal. Das ist ja schon wirklich so, ja, ich kann es kaum erwarten, ja, ich esse nichts anderes. Es muss jetzt wieder hier irgendwas auf dem Teller, egal von wem. Also mir ist es wurscht, ob das die Schwiegermutter ist oder ob vom Nachbar das Bein oder keine Ahnung, im Notfall mein eigener Arm. Ich brauche jetzt hier, ne? Also es hat ja auch schon so ein bisschen was so leicht Drogensüchtiges, würde ich schon sagen. Ich kann nicht ohne Fleisch. Und das ist so für mich so ein Punkt, wo ich so sage, ja, irgendwie natürlich eine starke Überzeichnung, aber im Endeffekt wird natürlich hier schon die Frage aufgeworfen, was ist denn so ein gesundes Maß an Konsum, hier natürlich sehr stark auf Lebensmittel gemünzt.
Ja, du hast ganz recht, und ich habe eben in meinem Redefluss über die, was macht den Menschen aus, was unterscheidet ihn vom Tier, völlig deinen einen Punkt liegen lassen, wo du eben auf dieses Restaurant hingewiesen hast, das die Normalität neu definiert hat. Und das ist eigentlich wirklich auch ein springender Punkt dieses Films, würde ich sagen, dass es darum geht, die Frage zu stellen, was ist normal oder was wird einfach als Normalität hingenommen, und weil es sich so eingespielt hat, nicht weiter hinterfragt und nicht nach neuen Auswegen geguckt. Und manchmal muss man einfach so eine Irritation reinbringen, wie dieses Restaurant, was du gesagt hast, wir definieren das mal oben als Normalität, es gibt irgendwie der pflanzliche Burger, ist das Normale, das ist natürlich, es ist nicht die Realität, weil es ist eben einfach nicht das Normale, aber es ist fast wie so ein Kunstprojekt, so ein kulinarisches Kunstprojekt, ja, dass man sagt, man irritiert den Gast und lässt ihn mal, ja, die bisherigen Strukturen, das was er so als was gang und gäbe hin ansieht, mal hinterfragen. Und in diesem Film ist es eben der Clown, der da hinkommt. Der Clown ist sowieso auch wieder so eine Figur, ist ja eigentlich jemand, der im Alltagsgetriebe, könnte ihn auch als überflüssige Person darstellen, ja, also das ist irgendwie kein produktiver Beruf, er erzeugt nichts, man könnte fast sagen wie der Soziologe, ja, aber er kommt dahin und wirft bestimmte Fragen auf, ja, oder schafft eben es, Unruhe zu stiften, und zwar auf eine Art und Weise, dass dann das ganze System zumindest mal, ja, in Frage gestellt wird und man guckt, welche anderen Auswirkungen gibt es noch. Und das würde aus meiner Perspektive auch hier auch auf diese Troglodisten im Untergrund abzielen, genauso wie auf die Fleischesser oben. Die Frage ist ja, also die Troglodisten, die leben ja, wenn nichts mehr nach produziert wird im Moment auch von der Substanz. Also man kann nicht ewig nur von Mais leben, wenn kein Mais mehr produziert wird. Auf der anderen Seite haben wir oben diejenigen, die sich gegenseitig nach und nach verzehren und dann Auswahlkriterien treffen, wer dazugehört, wer nicht. Witzig mit der Schwiegermutter, da könnte man einfach was sagen. Also was wäre, wenn es primär um die Schwiegermutter gegangen wäre, da würde wahrscheinlich ein Teil der Ehemänner heute sagen, ja, kein Problem, Schwiegermütter kann man ruhig lachen. Da hat man mehr Ruhe im Haushalt. Aber genau, hier ist ein sympathischer Mann, der dann auftaucht, ja, sich integriert und da gerät das System dann ins Wanken. Und das bringt so viel Unruhe rein, dass die Normalität in Frage gestellt wird, dass man jetzt eben darüber nachdenkt. Also könnte man sagen, zum Beispiel Algen züchten, ja, also es gibt ja Frösche und Schnecken, die man verzehren könnte, das wäre doch ein Lebensmittel. Da müsste man doch, wenn es das Wasser gibt, ja, da müsste man auch irgendwelche anderen, also wie gesagt, Algen oder was anderes, noch herstellen können. Also könnte man, wenn man aus der Normalität rausbrechen würde, zum einen nur von den Ressourcen zu leben, zum anderen einen übermäßigen karnivoren Lebensstil zu pflegen, andere Dinge produzieren, die einem auch den Speiseplan ergänzen würden, ohne in einen dieser beiden Extremismen reinzugeraten. Und ja, eine neue Welt vielleicht zu schaffen. Da würde ich sagen, der Film sagt das zwar nicht konkret, ja, nicht mit Sätzen, aber am Ende, die letzte Szene ist ja so, da wird das Haus noch von außen gezeigt und es werden noch die beiden Liebenden, die Tochter des Metzgers und der Clown, der beim Musizieren auf dem Dach gezeigt. Und da ändert sich auch so ein bisschen die Farbgestaltung des Films. Also bis dahin ist es eigentlich immer so ein dunkelgelbliches Farbschema, das alles überlagert, was dem Ganzen so eine, meiner Meinung nach, saftige wie auch faulige Atmosphäre verleiht. Und am Ende lockert es ja irgendwie so auf. Es wird irgendwie blauer, es wird heller, es wird klarer. Und da könnte man natürlich auch sagen, also jetzt ist das hier alles so durcheinander geraten durch diesen Clown, durch die Irritationen, dass vielleicht auch neue Formen der Nahrungsmittelerzeugung, auch der Verteilung und des Speiseplans gefunden werden und danach gesucht wird, aktiver. Und das schafft vielleicht wieder ein Stück neue Situation, ja, so ein Neuanfang, der da stattfindet, auf den ganzen Trümmern, die jetzt nach der globalen Apokalypse auch noch das Haus heimgesucht haben, das hier und da verwüstet worden ist durch Explosionen und Wasserschäden, die erzeugt worden sind.
Ein wilder Ritt, genau, hin zum Ende des Films. Und ich denke, wir können da auch jetzt schon mal so langsam ein Fazit ziehen, was uns da, ja, so bei diesem Film begeistert oder auch nicht begeistert hat. Wie sieht's bei dir da aus, Daniel?
Ich fand's eine super Auswahl von dir, diesen Film. Ich auch gedacht, wir müssten immer mal darüber sprechen. Es ist auf jeden Fall auch ein Klassiker von mich des kulinarischen Kinos. Wie gesagt, ich war überrascht, dass du ihn ausgewählt hast, aber super. Ich fand jetzt beim Nachschauen auch wieder, also von der filmischen Qualität hervorragend, dass das Gespräch mit dir war wieder sehr fruchtbar. Es gab auch schöne Szenen in dem Film, das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, einmal wurden ja Kekse gegessen und Tee getrunken, also es gab auch kleine Genusselemente, ja, insgesamt überwiegt natürlich das Groteske und der Ekel, aber er lässt uns über Essen und Trinken nachdenken, auch an diesem Randgebiet des menschlichen Lebens und die Frage, was kann für uns Normalität sein. Ich finde es einen tollen Film, gebe ihm 3 von 4 Gängen. Wie sieht's bei dir aus?
So, ja, also die Tea Time, genau, die haben wir gar nicht besprochen. Die gab es natürlich auch, somit auch kulinarische Momente außerhalb sehr speziellen Kulinarik bisher. Genau, also mein Fazit zu Delikatessen. Es ist natürlich, wie du es auch gesagt hast, ein sehr bizarrer Film. Düster, makaber, hat aber auch gleichzeitig an gewissen Stellen eine unglaubliche Poesie, wenn die Figuren miteinander interagieren, auch wenn es manchmal vielleicht eine makabere Poesie ist und letzten Endes auch so eine gewisse Prise Humor. Und diese Balance, die dort entsteht, finde ich wirklich ja sehr sehenswert. Es ist eigentlich eine Welt, wenn man es jetzt mal so ganz platt ausdrückt, in der Menschen zu Wurst verarbeitet werden oder zu Fleischstücken, aber trotzdem, und das macht vielleicht auch dieses Französische aus, gibt es Liebe, Freundschaft und Hoffnung auf eine bessere Welt. Du hast es ja auch gesagt, die am Ende mit einem musikalischen Ende auf dem Dach eben da auch ausgedrückt und symbolisiert wird. Ja, und wenn man jetzt vom kulinarischen Kino ausgeht, es ist jetzt nicht unbedingt das kulinarische Kino, was wir bisher besprochen haben. Es ist eher so ein existenzielles Kino, könnte man auch sagen. Es geht hier um die Existenz und deswegen um das Essen. Und ich finde, was ist ein Mensch wert? Das ist so die Frage, diese unbequemste aller Fragen, die dieser Film auf eine ganz andere Art und Weise auch stellt. Und das ist irgendwie das, was diesen Film so, ja, so sehenswert und auch in einer gewissen Art und Weise brillant für mich auch macht. Das Visuelle, das hast du ja auch gesagt, ne, von so einem Sepia-Ton hin zu und so weiter und so fort. Auch die schauspielerische Leistungen, wunderbar, toll. Aber genau diese Fragen, diese unbequemen Fragen, die im Kontext des Films dort gestellt werden und die man da auch so ein bisschen wie ein Spiegel vor sich gehalten bekommt, das fand ich sehr, sehr interessant. Leider muss ich sagen, deswegen gibt es auch keine volle Punktzahl von mir, das vielleicht schon mal vorne ab, nimmt manches so ein bisschen diese Spannung raus, ja. Man ahnt es schon teilweise, wie es ausgeht, weil da sind wir ja gar nicht eingestiegen, am Anfang auch klar wird, was da mit Menschen in diesem Haus passiert. Wenn dieser Einwurf zu Beginn vielleicht nicht da gewesen wäre, wäre es spannender gewesen, was denn so in dieser Metzgerei verkauft wird. Und das finde ich, so ein bisschen Spannung hätte dem Ganzen noch gut getan. Deswegen bin ich auch nur bei 3 von 4 Gängen. Es ist kein ganz perfektes Menü somit, aber immerhin eins, was man gegessen haben sollte.
Das klingt vielversprechend und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern damit auch Appetit gemacht haben auf dieses, auf dieses spezielle Menü. Und vielleicht kommt ja das eine oder andere Feedback, würde mich freuen. Ja, und ich würde jetzt noch zum Abschluss den nächsten Film hier kurz nennen.
Genau.
Und nachdem wir heute also wirklich so düsteren, grotesken, absurden, schwarzhumorigen gewesen sind, dachte ich, ja, schlage ich doch mal aus der Reihe und benenne etwas ganz Zauberhaftes, Schönes, eine ja mehr auf Harmonie abzielende Filmkomödie. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den Film mich auch kaum noch vor Augen, muss ich sagen. Ich hoffe, ich spreche jetzt nicht mehr oder schüre nicht falsche Erwartungen, wenn ich das so ankündige. Und zwar würde ich gerne mit dir einmal den Klassiker Julie und Julia besprechen. Diese filmische Aufarbeitung der Kochkarriere der bekannten Kochbuchautorin Julia Child und ja, das so ein bisschen als ja wieder besänftigendes, wohlwollendes Kontrastprogramm zu heute. Wobei ich hoffe, die Qualität wird ähnlich gut sein, weil die war heute auf jeden Fall gegeben.
Ja, herzlichen Dank dir, Daniel, und auch danke schon mal für dieses neue Filmchen, das wir uns dann entsprechend anschauen dürfen. Es ist auf jeden Fall deutlich appetitlicher als das, was wir heute besprochen haben. Es geht ja da, wie du auch gesagt hast, um die wahre Geschichte, um eine wahre Geschichte. Von daher ist es sicherlich etwas, was viel Freude am Kochen und natürlich auch Leidenschaft am Kochen da tatsächlich einfach mit sich bringt. Und mir bleibt da eigentlich nur noch eins zu sagen, wie immer am Ende, denkt immer daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!